Die AfD ist stärkste Kraft im Landtag in Thüringen. Eine Brombeere stemmt sich dagegen. Schwarz, Rot, Lila. Die Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und dem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht will es in Thüringen mit einer Minderheitsregierung versuchen. Und so allen Hürden zum Trotz eine Regierungsbeteiligung der als rechtsextrem eingestuften AfD in Thüringen verhindern. Die Wahl des Ministerpräsidenten ist jetzt der erste große Test für das Bündnis. Monique Juncker ist Investigativjournalistin beim MDR. Für eine exklusive Doku hat sie die Koalitionsverhandlungen sehr nah beobachtet, war bei Gesprächen hinter verschlossenen Türen mit dabei und hat mit den Beteiligten gesprochen. Mit Monique klären wir, wie haben sich diese drei Parteien einander angenähert und kann diese besondere Koalition auch ohne Mehrheit im Landtag funktionieren? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 12. Dezember. Hallo Monique.
Hallo.
Meistens ist so eine Wahl eines Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin ja eine ziemlich klare Sache. In Thüringen allerdings nicht immer.
Thüringen schleppt da so ein Trauma mit sich rum. Da gibt es ein Szenario, an das sich alle in Thüringen erinnern, das sich auch tief eingeprägt hat in das Bewusstsein der Thüringer, nämlich die Wahl von 2020.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt.
Im Jahr 2020 gab es nämlich auch eine damals Minderheitsregierung, die versucht hat, Bodo Ramelow seinerzeit zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Und damals hat die AfD einen Trick gemacht und hat im dritten Wahlgang eben, wo nur eine einfache Mehrheit notwendig ist, nicht den eigenen Kandidaten gewählt, der auch angetreten war, sondern den FDP-Kandidaten Kemmerich.
Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Fast ungläubig wirkt Thomas Kemmerich, als er sein Wahlergebnis hört. Seine FDP war im Herbst nur ganz knapp in den Landtag eingezogen. Nun ist er mit einer Stimme Vorsprung neuer thüringischer Ministerpräsident.
Der hatte damals eine ganz kleine Fraktion und wurde damals von Gnaden der AfD kurzzeitig Ministerpräsident. Und das ist ein Szenario, das haben die Thüringer immer noch im Kopf. Sowohl im Landtag als auch in der Bevölkerung ist das immer noch sehr, sehr präsent. Und natürlich haben das alle Politiker jetzt noch vor Augen, die jetzt diesen Wahlgang heute vorbereitet haben. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das ziemlich genau durchdacht wurde von allen Beteiligten, was da möglicherweise heute passieren könnte, was es vielleicht auch für Tricks geben könnte von Seiten der AfD. Und was dann man auch tun muss, um das zu verhindern.
Es kann sein, dass die AfD versucht, da so Störfeuer bei den Wahlgängen zu machen.
Das hat uns zum Beispiel auch Mario Vogt, der Spitzenkandidat, der heute als Ministerpräsident antritt, gesagt, dass er da sehr, sehr klar durchdacht hat, auch mit den Partnern und durchgecheckt hat strategisch, was man da tun kann und wie man sich darauf vorbereitet.
Es ist auch nicht klar, wie die Linke sich verhält, ob die einen eigenen Kandidaten stellt. Dann ist man sehr, sehr schnell in so einem Szenario wie 2020. All das sind so die Varianten, die man mal mitdenken muss.
Warum müssen sich CDU, SPD und BSW auf solche Szenarien vorbereiten? Also woher kommt diese große Unsicherheit?
Zum einen hat die Brombeer-Koalition gar keine Mehrheit im Thüringer Landtag. Der Landtag besteht aus 88 Mitgliedern. 88 Sitze, davon hat diese Koalition 44. Es gibt also eine Pattsituation. Um aber Ministerpräsident zu werden, gewählt zu werden, braucht man die absolute Mehrheit, zumindest in den ersten beiden Wahlgängen. Das schreibt nämlich die Verfassung vor. Erster Wahlgang, zweiter Wahlgang, absolute Mehrheit notwendig. Dafür fehlt mindestens eine Stimme.
Okay, die erste Brombeer-Koalition in Deutschland aus CDU, SPD und BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, also Schwarz-Rot-Lila, kommt auf keine Mehrheit im Landtag. Das liegt am Wahlergebnis in Thüringen von Anfang September. Lass uns das nochmal in Erinnerung rufen.
Wir erleben an diesem Wahlabend viele Premieren. Das erste Mal gewinnt eine gesichert rechtsextreme Partei eine Landtagswahl.
Die AfD in Thüringen wird stärkste Kraft. Die CDU landet dahinter auf Platz 2. Dann kommen das Bündnis Sarah Wagenknecht, die Linke und die SPD.
Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeichnet sich ab, dass die Regierungsbildung schwierig wird. Keine Partei will eine Koalition mit der AfD eingehen, die in beiden Bundesländern vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft ist.
Wie ist diese schwierige Regierungsbildung in Thüringen abgelaufen?
Jenseits der AfD gab es eigentlich nur eine Konstellation, nämlich diese Brombeer-Koalition. Man kann natürlich auch denken, warum geht denn die CDU nicht mit der Linken, aber dafür gibt es den Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei und das war also nicht möglich. Die CDU koaliert nicht mit den Linken nach diesem Beschluss. Das heißt, es gab nur diese eine Möglichkeit.
Und FDP und Grüne, die sind an der 5%-Hürde gescheitert, die sind also auch keine Option gewesen, ne?
Genau, beide sind nicht in den Landtag gekommen, waren vorher drin und deswegen sind diese Optionen auch rausgefallen.
In Thüringen gibt es damit jetzt die erste Brombeer-Koalition Deutschlands. Du hast die Gespräche und Koalitionsverhandlungen für deine Doku in den vergangenen Wochen ganz nah verfolgt. Wie haben sich diese doch ziemlich unterschiedlichen Parteien einander angenähert?
Ja, auch das war besonders in Thüringen. Normalerweise geht man ja tatsächlich aus der Wahl heraus in die Sondierungen mit den möglichen Partnern. In Thüringen war das anders. Eben weil es hier drei Parteien gibt, die vollkommen unterschiedlich sind, wo es auch noch nie die Möglichkeit gab, auf Erfahrungen zurückzugreifen. Es gab nichts im Handbuch der Politik, das irgendwie beschrieben hätte, wie man in dieser Konstellation umgehen muss. Und deswegen hat man vor die eigentlichen Sondierungsgespräche nochmal Gespräche vorgelagert, die sogenannten Optionsgespräche. Und diese Gespräche waren dazu da, dass man sich erstmal so ein bisschen abtastet, ja, dass man guckt, was geht denn da überhaupt, wie ticken die denn, ja. BSW war ja für viele auch und ist teilweise heute auch eine Blackbox und es war überhaupt nicht klar, kann man mit den anderen Partnern hier in dieser Konstellation überhaupt arbeiten?
Das BSW, das gibt's ja auch noch gar nicht so lange, ne? Also es ist ja eine komplett neue Partei, die da quasi aus dem Stand 15,8% geholt hat.
Genau, es ist eine neue Partei, es sind neue Personen, teilweise Menschen, die noch nie in der Politik waren vorher. Das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass da frische Luft reinkommt, aber eben auch die Unsicherheit, wer da wirklich wofür steht und was wie durchsetzen würde. Und deswegen gab es diese Optionsgespräche, die auch am Anfang schwierig waren. Wenn man also den Erzählungen gerade aus der SPD glaubt und zuhört, dann erfährt man da, dass die ersten Begegnungen zwischen der SPD und dem BSW sehr, sehr schwierig waren, geradezu eisig. Und das rührte auch daher, dass eben während des Wahlkampfes zum Beispiel die SPD sich als Kriegstreiber bezeichnet gefühlt hat. Und da gab es viele Verletzungen, die erstmal dann sozusagen überwunden werden mussten in diesen ersten Gesprächen. Und das hat eine Weile gedauert. Das hat uns der SPD-Chef Georg Mayer so erzählt.
Ich habe jetzt gedacht, jetzt müssen hier richtige Worte gefunden werden. Und das waren sehr emotionale Gespräche. Das war ganz wichtig, das war ein ganz zentraler Punkt. Und so hat sich das dann Stück für Stück aufgebaut. Wir sind dann irgendwann auch zum Du übergegangen. Und so ist Vertrauen entstanden und gewachsen, auch in den Gesprächen.
Also man hat natürlich erstmal abgeklopft, ob es überhaupt eine gemeinsame Basis gibt. Auf persönlicher Ebene, aber auch schon die ersten inhaltlichen Punkte abgeklopft.
Ein inhaltlich wichtiger Punkt ist ja der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Das BSW versteht sich ja als Friedenspartei und kritisiert ja sehr deutlich Waffenstationierungen und Waffenlieferungen. Welche Rolle hat das gespielt bei der Koalitionsbildung?
Wir haben ja im Wahlkampf erlebt, dass das BSW auch hier im Land beim Landtagswahlkampf mit diesen Themen geworben hat für sich. Mit der Frage Krieg und Frieden in der Ukraine, mit der Frage Waffenlieferungen, mit der Frage Waffenstationierung. Und das wurde ja dann auch in den Gesprächen zwischen den drei Partnern zu einem echten Thema, weil insbesondere die Bundesspitze des BSW darauf bestanden hat, dass diese Fragestellungen und diese Punkte in einem Sondierungs- und dann auch Koalitionspapier vorkommen. Und da haben die Partner hier wirklich sehr, sehr drum gerungen. Und das hat fast dazu geführt, dass die Gespräche geplatzt sind.
Aber nur fast. Jetzt steht der fertige Koalitionsvertrag, unterschrieben und von allen Parteien abgesegnet. Wie hat das geklappt, dass sich diese ja doch so unterschiedlichen Partner trotz großer Meinungsverschiedenheiten zusammengerauft haben und es probiert haben miteinander?
Also es gab einen Moment auf diesem Weg, an dem sich gezeigt hat, das, was man in Gesprächen sicherlich schon mal vielleicht sich versichert hat, dass das auch in der Realität und wenn es zum Schwur kommt sozusagen Bestand hat und umgesetzt wird. Und dieser Moment war die Konstituierung des Thüringer Landtages und die Wahl des Landtagspräsidenten.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Sitzung des Thüringer Landtags der 8. Wahlperiode. Die ich hiermit eröffne.
Der Alterspräsident ist derjenige, der die Sitzung eröffnet, weil es gibt ja noch keinen Landtagspräsidenten. Und dieser Alterspräsident kam von der AfD und das Ziel der AfD war, an diesem Tag auch einen Landtagspräsidenten bzw. eine Präsidentin zu wählen, die aus ihren Reihen kam. Und alle anderen Parteien das nicht wollten und dafür sorgen wollten, dass es ein anderer Kandidat wird, in dem Fall ein Abgeordneter der CDU. Der Alterspräsident wurde dann konfrontiert mit Anträgen, die er nicht zugelassen hat.
Herr Treutler, Sie haben eben gesagt, Sie wollen nach der Geschäftsordnung, die gilt, verfahren. Dann haben Sie bitte die Geschäftsordnung auch zu
nutzen. Ich entziehe Ihnen das Wort.
Die Sitzung ist sehr laut, chaotisch, aggressiv verlaufen. Vor allem, weil der Alterspräsident massiv vorgegangen ist gegen Wortmeldungen.
Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Der sich angegriffen gefühlt hat, der die Mikrofone hat stumm schalten lassen wollen, der Anträge nicht zugelassen hat, der auch überfordert war sicherlich in gewissem Maße und nicht darauf vorbereitet, dass die Sitzung so laufen wird, wie sie gelaufen ist.
Und unter all diesen Voraussetzungen, und man macht sich sowas ja auch nicht einfach, werden wir, und so haben wir uns eben verständigt, zum letzten Mittel greifen und den Thüringer Verfassungsgerichtshof anrufen, um damit eine Klärung des Sachverhalts zu erzielen.
Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass er so nicht agieren darf. Und dann wurde in einem zweiten Wahlgang tatsächlich ganz einfach, smooth, ohne Probleme die Wahl durchgeführt und der CDU-Kandidat wurde gewählt. Aber dieser Moment, in dem es so chaotisch war. In diesem Moment war es tatsächlich so, dass die drei Koalitionäre und eigentlich auch die Linke mit dazu sich klar aufgestellt haben, Position bezogen haben und die auch durchgehalten haben. Und das war der Moment, der dann eben auch dazu geführt hat, dass innerhalb der zukünftigen Koalition zum Beispiel die SPD gesagt hat, ja, man hat gesehen, die stehen dann zu ihrem Wort und die haben sich so verhalten, wie wir das erwartet hätten. Und das hat Vertrauen geschaffen und das hat die Koalitionäre in dem Fall wirklich einen entscheidenden Schritt zusammengefügt. Und dann war die Vereinbarung, okay, wir können jetzt offiziell in Sondierungsgespräche eintreten. Das war auch der erste Moment, wo die Öffentlichkeit dann zugelassen wurde und wo man die zeigen konnte, alle zu dritt an einem Tisch und dann sozusagen in der Diskussion über das, was dann verhandelt wird.
Und wie liefen diese Verhandlungen?
Natürlich geht es immer darum, Inhalte auszuverhandeln. Da kommt jeder mit seinen Positionen und natürlich muss man irgendwie Kompromisse finden. Das ist hier nicht anders als in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg oder im Bund. Tatsächlich war es hier so, dass der Weg dahin ja geprägt war davon, dass man sich A, persönlich schon angenähert hat. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass es viele persönliche Situationen gab, wo dann auch sich so ein Teamgeist entwickelt hat. Und Katja Wolf vom BSW hat gesagt, es war natürlich auch ganz wichtig, dass ich da als Frau saß, weil das war eine andere Atmosphäre. Und auch von Seiten von anderen Partnern habe ich gehört, es war auch wichtig, dass Katja Wolf da war. Die hat nämlich den Unterschied gemacht.
Wir wissen inzwischen, wie wir ticken. Das Misstrauen, was wir anfänglich natürlich miteinander hatten, weil man immer nicht wusste, versucht mich hier jemand gerade sozusagen in die Büsche zu hauen, wird hier gerade über den Tisch gezogen. Dieses Gefühl ist einer sehr klaren Arbeitsatmosphäre und auch eben einer sehr klaren Fokussierung gewichen. Und deswegen haben wir eine Aufgabe und ich finde, die lösen wir gerade gut miteinander.
Man ist sich natürlich auch klar, dass wenn dieses Bündnis nicht funktioniert, wenn man nicht zu einer Regierung kommt, ja, dann schwebt immer diese AfD darüber, ja, diese Thüringer AfD mit Björn Höcke und Björn Höcke, der dann womöglich Ministerpräsident werden könnte. Auch das ist natürlich etwas, was die Verhandlungen vielleicht zwar unter einem bestimmten Druck setzt, aber vielleicht auch ermöglicht. Dann muss man tatsächlich sagen, dass alle drei Koalitionäre auf dem Weg glaubhaft versichert haben, sich gegenseitig, dass sie hier Thüringen im Blick haben und Probleme lösen wollen. Es sind ja tatsächlich ganz, ganz viele Probleme in Thüringen da, die gelöst werden müssen. Die Bildungsfrage, der ländliche Raum, die Versorgung mit Krankenhäusern, der öffentliche Nahverkehr, das hatten alle drei Partner, Koalitionäre hier tatsächlich im Blick und haben sich dann auch darauf konzentriert, auch gegen äußere Umstände, die vielleicht sie immer mal in die eine oder andere Richtung gedrängt haben. Es hat auch tatsächlich, und das ist wirklich glaubhaft geworden bei diesen Verhandlungen, diese Chemie zwischen den Partnern, die war da. Und als sie sich einmal entwickelt hatte, konnten die darauf auch aufbauen.
Menschlich hat es also funktioniert zwischen den Verhandlerinnen und Verhandlern von CDU, SPD und BSW. Aber eins der heikelsten Themen war da noch nicht geklärt, die Forderung des BSW zur Friedenspolitik. Wie sind die drei Parteien da zu einer Einigung gekommen?
Das ist tatsächlich ein großer Diskussionspunkt und auch ein Punkt, an dem die Koalition hätte zerbrechen können. Die Protagonisten, die Vertreter des BSW in Thüringen waren da gesprächsbereit, wollten natürlich trotzdem auch ihre Positionen durchsetzen, aber sie hatten vor allem auch den Druck aus Berlin von Sarah Wagenknecht immer wieder. Das ist ja auch mehrfach berichtet worden, dass es da immer wieder Einfluss gab und Interventionen aus Berlin. Das war auch wirklich sehr schwierig, auf diesem Verhandlungsweg das dann durchzudrücken.
Was haben diese US-Raketen eigentlich mit dem Koalitionsvertrag in Thüringen zu tun? Sie sollen nicht stationiert werden, sagt das Bündnis Sarah Wagenknecht. Nicht in Thüringen stationiert werden, meint die Landesvorsitzende Katja Wolf. Da sollten die Raketen nie hin, daher können CDU und SPD, mit denen sie verhandelt, problemlos zustimmen. Sarah Wagenknecht will aber die Stationierung deutschlandweit ausschließen, sagt sie im Bericht aus Berlin.
Und dann gab es ja tatsächlich eine Einigung auf ein Sondierungspapier, das dann nur noch unter dem Fragezeichen war, ist die Friedensformel ausreichend für das BSW, speziell in Klammern für das BSW in Berlin, für Frau Wagenknecht? Der Übergang von den Sondierungen in die Koalitionsgespräche, der war aus meiner Sicht fließend. Natürlich gab es den Moment, wo man verkündet hat, wir sind uns jetzt einig über die Friedensformel, wir haben jetzt das Papier und jetzt können wir in Koalitionsgespräche eintreten. Aber auch da gab es noch Fragezeichen, auch da wurde noch weiter verhandelt. Und bis zum Schluss war natürlich auch immer die Frage im Raum, reicht das? Reicht das für den Bundesvorstand des BSW oder wird am Ende Sarah Wagenknecht womöglich sogar bei der Abstimmung über das Koalitionspapier nochmal dafür sorgen, dass es keine Mehrheit gibt? Es gab dann die Lösung, dass man sagt, wir schreiben in den Koalitionsvertrag rein, dass es da durchaus unterschiedliche Positionen gibt der verschiedenen Partner. Und das ist der Weg, wie wir damit umgehen. Und das war letztlich auch der Weg, der zur Einigung geführt hat, auch wenn es dann immer noch mal ein paar Nachverhandlungen gab. Und wenn man davon ausgeht, was sich das BSW da vorstellt, dann kann man sagen, ja, es könnte vielleicht sein, wenn im Bundesrat mal über die eine oder andere Frage in dieser, bei diesem Thema diskutiert wird, also Krieg und Frieden, Waffenstationierungen und so, dann könnte Thüringen sich eben anders verhalten, vielleicht als das geschehen wäre, wenn das BSW nicht in der Koalition wäre.
Ja, und dann hat es doch geklappt mit der Brombeer-Koalition in Thüringen. In Sachsen hat das nicht funktioniert. Da sind die Gespräche für eine mögliche Brombeer-Koalition in den Sondierungsgesprächen noch gescheitert. Warum hat das in Thüringen geklappt, anders als in Sachsen?
Meine Antwort darauf wäre, dass sehr, sehr viel natürlich von den Personen abhängt. Das habe ich gesehen aus nächster Nähe, dass die Personen sich da stark eingesetzt haben, Thüringen im Blick hatten, sich auch gegen Widerstände positioniert haben. Und das ist natürlich wahrscheinlich wie immer in Verhandlungssituationen mit den handelnden Personen steht und fällt. Ich habe aber darüber mit Georg Mayer gesprochen, dem Landeschef der SPD. Und er hat gesagt, und das stimmt natürlich, dass auch die äußeren Bedingungen bei einer solchen Verhandlung immer sehr, sehr wichtig sind.
Erinnern Sie sich an den Mittwoch, den berühmten Mittwoch. Du wachst mit Trump auf, hörst dann vormittags das Ende der Koalitionsverhandlungen in Sachsen und abends platzt die Ampel.
Er sagt, wenn das an diesem Tag anders gewesen wäre, in einer anderen Reihenfolge zum Beispiel, dann hätten vielleicht die Vertreter des BSW in Sachsen sich auch nochmal anders entschieden.
Und vielleicht ist es gar nicht so gut, dass man als BSW dann dasteht, als diejenigen, die sich dann wieder aus dem Spiel nehmen, die Dinge platzen lassen, die unter Beweis stellen, dass sie zwar alles besser wissen, aber es nicht besser machen wollen.
Und das hat vielleicht in Thüringen geholfen? Das hat sicherlich Einfluss gehabt auf die strategische Ausrichtung des BSW. Worauf konzentriert sich das BSW? Habe ich noch Zeit im Bund bis September, bis die Wahlen anstehen und kann erstmal jetzt mit Thüringen mich beschäftigen? Oder habe ich die Zeit nicht und muss mich sofort in den Bundestagswahlkampf stürzen und kann dann in Thüringen eben mich mal kurz zurückziehen und die Sachen laufen lassen?
Der Koalitionsvertrag steht und heute will sich der CDU-Fraktionschef Mario Vogt zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens wählen lassen. Zusammen kommt die Brombeer-Fraktion auf 44 Sitze im Landtag, genauso viele Sitze wie die Opposition. Ihnen fehlt also mindestens eine Stimme für die Mehrheit für Mario Vogt. Wie will die Brombeer-Koalition unter diesen Umständen in Zukunft regieren?
Die erste Antwort ist sicherlich, indem man sich einig ist und das auch nach außen tragen kann, gute Gesetze machen will und gute Politik und dann die Unterstützung bekommt. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt eine Pattsituation und das heißt, man braucht dann die Zustimmung in dem Fall aus den Reihen der Linken, weil man mit den Zustimmungen der AfD nicht rechnen will. Und es gibt übrigens im Koalitionsvertrag eine ganz klare Aussage, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Dafür gibt es aber im Koalitionsvertrag etwas anderes und das heißt prälegislatives Konsultationsverfahren. Klingt total spektakulär, heißt aber vor allem, dass man sich, bevor man sich intensiv mit einem Vorhaben befasst von Seiten der Regierung, dass man da schon mal das den anderen Fraktionen im Landtag vorlegt. Und dass man da schon mal auslotet, was ist denn die Position, wie blicken die darauf? Zum einen natürlich dann um eine Mehrheit für dieses Vorhaben zu gewinnen, zum anderen, um das vielleicht auch ein bisschen zu beschleunigen.
Also das heißt, einfach gesagt, bevor man abstimmt, wird es schon mal alles vorher viel intensiver besprochen.
Nicht nur bevor man abstimmt, sondern bevor man tatsächlich auch intensiv dieses Projekt vorbereitet, dass man also sehr, sehr kommunikativ ins Parlament arbeitet, dass ist sicher ein Versuch wert, ob man da immer auf Gegenliebe stößt, das muss man dann sehen. Das hängt sicherlich auch von den einzelnen Vorhaben ab. Aber das ist erstmal die Idee, die dahinter steckt, weil man natürlich tatsächlich auf die Mehrheiten angewiesen ist dann.
Will dann die Brombeer-Koalition ihre Gesetzesvorhaben auch der AfD vorlegen oder bleibt die außen vor?
Also bei bestimmten Vorhaben muss mit der AfD gesprochen werden, weil die AfD eine Sperrminorität hat, ja, so ein Drittel im Landtag. Wenn man irgendwo eine Zweidrittelmehrheit braucht für ein Vorhaben, dann muss mit der AfD gesprochen werden. Und in diesem Konsultationsverfahren wird man auch der AfD sicherlich die Sachen vorlegen. Irgendwann auf dem Weg hat Mario Vogt mal zu uns gesagt, wir reden mit allen, aber regieren nicht mit jedem. Und sicherlich wird man nicht drum herum kommen, auch mit der AfD zu sprechen, auch über verschiedene Vorhaben, die die Regierung hat. Aber die Partner in der Koalition haben sich klar positioniert und gesagt,
mit uns wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
Es gibt keine wechselnden Mehrheiten mit der AfD. Man verlässt sich da tatsächlich natürlich vor allem auf die Stimmen aus der Linken. Und das wird der Weg sein.
Und was glaubst du, wie sinnvoll ist diese Strategie?
Also wenn diese Koalition eins aus den letzten Wochen und Monaten gelernt hat, dann sicherlich, dass Reden, Reden, nochmals Reden hilft. Und Kommunikation in Richtung Linke ist schwierig, natürlich auch vor dem Hintergrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU mit der Linken. Aber es hat sich ja in der vergangenen Legislatur gezeigt, dass man auch zusammenkommen kann. Ja, es gab also die rot-rot-grüne Regierung, die eine Minderheitsregierung war, ein Stabilitätsverfahren mit der CDU hatte und dann eben auf diese Art und Weise miteinander gesprochen hat und auch Projekte durchgebracht hat. Es ist also möglich und das wird man versuchen.
Reden, reden, nochmals reden hilft, hast du gesagt, und Kompromisse finden. Das ist ja im Prinzip wie in jeder Koalition. Inwiefern siehst du aber hier einen neuen, anderen Politikstil?
Also sie haben sich einen neuen Politikstil vorgenommen. Dazu gehört sicherlich Reden. Dazu gehört auch Reden in Situationen, wenn es mal schwierig wird. Dazu gehört aber auch, dass man sich als eine Art Team betrachtet, dass man ganzheitlicher arbeitet, ressortübergreifend. Das sind ganz, ganz große Worte, kennt man natürlich auch aus Change-Verfahren und aus der Wirtschaft. Und das sind ja auch Sachen, die schon erprobt wurden und oft auch funktionieren. Es gibt etliche Politiker, Neulinge in der Politik, die noch keine Erfahrungen haben in der Landesregierung, in Ministerien, in der Verwaltung. Und die müssen jetzt sicher auch lernen, dass von einer Idee zur Umsetzung zu kommen, wirklich etwas zu ändern, da liegen viele, viele Schritte dazwischen. Da müssen Ministerien, Verwaltungen, Beamte, Parteien, Politiker mitgenommen werden. Und es kann manchmal eben sehr, sehr lange dauern, bis da irgendwas wirklich am Ende ankommt und rauskommt. Und das sind sicherlich Schritte, die müssen jetzt gegangen werden und die müssen die lernen. Darüber hinaus muss man wohl sagen, diese Regierung wird ja nicht daran gemessen werden, ob sie überlebt oder ob sie das irgendwie durchsteht, sondern von dieser Regierung erwartet man das, was sie jetzt versprochen hat, nämlich eine Veränderung. Da sollen Probleme gelöst werden, da soll das angegangen werden, was Thüringen jetzt gerade beschäftigt, und zwar auch aus dieser Pattsituation im Parlament heraus. Und das wird schwer.
Und wie ist deine Einschätzung? Kann das trotz aller Schwierigkeiten funktionieren?
Also wenn Sie sich das bewahren können, was Sie in den vergangenen Wochen aufgebaut haben, nämlich diese Art Teamgeist, die wirklich glaubhaft da war, so habe ich das auch erlebt aus nächster Nähe, diese Möglichkeit miteinander zu reden und auch aufeinander einzugehen, dann haben Sie sicherlich ein großes Fund an der Stelle, das Ihnen auch dann hilft, wenn es schwierig wird und wenn Konflikte kommen. Trotzdem werden die auftauchen. Und dann wird es eine große Aufgabe bleiben für diese drei Parteien, ihre Unterschiedlichkeit zusammenzufinden und das zu lösen.
Monique, vielen Dank dir.
Vielen Dank euch und ciao.
Monique Juncker ist Investigativreporterin beim MDR. Sie hat CDU, SPD und BSW bei der Regierungsbildung beobachtet, war bei Verhandlungen hinter verschlossenen Türen mit dabei, und ihre Doku seht ihr am Donnerstagabend um 18.05 Uhr im MDR-Fernsehen und ab dann auch jederzeit in der ARD-Mediathek. Sie heißt Der Preis der Macht, das Ringen um Thüringens Regierung. Und wenn euch interessiert, was Monique und ihre Kolleginnen und Kollegen vom MDR sonst noch so Spannendes recherchiert haben, zum Beispiel zur Droge Fentanyl oder zur Mafia, dann empfehle ich euch den Podcast MDR Investigativ. Die Doku und den Podcast verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Caspar von Au und Marc Hoffmann. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's hier um den Vergewaltigungsfall um Gisèle Pelicot und darum, wie weit der Satz »Die Scham muss die Seite wechseln« gehen kann. Bis dann.